Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, Bundesligaspieltag 21 ist Geschichte und somit ist es wieder an der Zeit für uns von Anpfiff 15:30 zurückzublicken. Doch bevor wir starten wollen, begrüße ich noch, wie es sich gehört, Fabi und Sören. Grüß euch Jungs, ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart.
Hallo zusammen, vielen Dank.
Guten Tag, diesmal aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Ja, hatten wir und noch jede Menge zu tun diese Woche auf jeden Fall.
Das auch noch, okay.
Gehört eine, mit dazu, oder?
Ja, natürlich, dann kommt auch keine Langeweile auf. Ne? Jungs, ein ereignisreiches Sportwochenende liegt hinter uns, außerhalb des Fußballs. Fabi, für dich natürlich. Bist du mit dem Ausgang des Super Bowls zufrieden?
Also aus persönlicher Sicht eher nein, weil ich ja grundsätzlich immer schon ein bisschen Sympathisant für die Patriots war, um ganz ehrlich zu sein. Hab aber genau dieses Ergebnis, du kannst es bezeugen, mehr oder weniger vorausgesagt. Also es war dann eigentlich an sich keine Überraschung mehr. Lediglich, glaube ich, auch für den neutralen Zuschauer oder für diejenigen, die nicht so oft Football gucken, war es jetzt nicht gerade die beste Werbung für den Sport, um es mal so auszudrücken.
Also das war quasi der Pass für dich, Sören. Du hast eigentlich wieder alles richtig gemacht und hast nichts verpasst.
Richtig. Wie viele Netto-Spielzeit gab es am Ende? 3 Minuten? Oder gab es diesmal ein bisschen mehr?
Ich denke, es war in Summe schon mehr. Wenn du den Sport verstehen würdest, dann würdest du auch super nachvollziehen können, warum das so eine Faszination ist, dieser Sport.
Aber Faszination, Fabi, hat Sören ja auch am Wochenende gehabt. Da war ja auch ein Finale bei RTL, was da lief und Sören, du warst ja wahrscheinlich
Sektion Dschungelcamp. Wir haben zwischendurch im Laufe des Dschungelcamps immer mal wieder reingeguckt, aber das Finale haben wir nicht gesehen. Also so hinterher waren wir da mit dem Trash-TV dann doch nicht.
Okay. Jungs, wie steht er denn eigentlich so zu Olympia? Verfolgt er alles? Fabi lässt den Second Screen laufen auf Arbeit auf dem PC oder?
Nee, also während der Arbeit nicht, aber ich kann dir sagen, ich habe am Wochenende einmal die Abfahrt der Männer habe ich geguckt. Das war Samstag Mittag, habe ich mir angeguckt und abends läuft es manchmal so eine halbe Stunde, Stunde nebenbei. Muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass ich bisher noch keine einzige Medaillenentscheidung gesehen habe, wo wir als Deutsche irgendwas gewonnen haben.
Ah, okay. Gut, da habe ich dir schon was voraus. Wir standen gestern quasi beim letzten Sprung, beim Skispringen quasi mit auf der Couch und sind mitgeflogen zu Gold. Sören, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also gestern natürlich auch gesehen, Philipp Raimund, Wahnsinn. Ich glaube, damit hätte keiner gedacht, dass wir da Gold holen. Und heute ja auch schon. Ich glaube, wir haben, wenn ich das gerade richtig mitverfolgt habe, Silber geholt. Genau, Silber bei der Kombi. Und im Biathlon trotz auch überraschende Leistung, knapp die Bronzemedaille verpasst. Also ich glaube, wir sind gut dabei, aber was mir aufgefallen ist, glaube ich, wenn man sich ja auch mal die Landschaften so drumherum anschaut, wie schön eigentlich auch Europa ist, also wenn die Olympischen Spiele in Europa sind, Winter, aber vielleicht irgendwann kommen die Sommerspiele ja auch nach Deutschland. Ich glaube, dann können wir uns auch von der besten Seite zeigen. Von daher glaube ich, ist ein Riesenevent und wenn wir da die ein oder andere Medaille holen, umso besser.
Das stimmt, in der Tat, in der Tat. So, kleiner Rückblick noch, Jungs. DFB-Pokal, Fabi, die favorisierten Teams sich eigentlich letzte Woche beide ohne große Probleme durchgesetzt vom Ergebnis her, ne?
Ja, ich glaube, das kann man echt kurz machen. Also da war überhaupt nichts an Überraschungen dabei, das war aber auch so zu erwarten.
Ja,
Selbst auch bei Leverkusen gegen Pauli nach dem 1-0, das Ding war durch und von daher, glaube ich, kann man da einen Haken hintersetzen und diese Woche geht es ja weiter. Ne?
Genau, dann nehmen wir das direkt vorweg. Sören, die Hertha heute, wahrscheinlich vor ausverkauften Haus gegen Freiburg zu Hause?
Ja, ich glaube, da muss man auch als neutraler Fußballfan wirklich den Herthanern alle Daumen drücken. Sie kommen dem Finale daheim immer näher, wenn sie ins Halbfinale kommen, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind gut in der Liga drin. Jetzt Heimspiel zu Hause ausverkauft, da kann man sicherlich auch die Freiburger an einem guten Abend schlagen.
Und Fabi, dann für dich natürlich das Spiel am Mittwoch, das dritte Aufeinandertreffen in diesem Jahr. Die Bayern zu Hause empfangen Leipzig.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin morgen zwar tagsüber unterwegs, arbeitstechnisch, bin aber auf jeden Fall rechtzeitig, denke ich, wieder zu Hause und denke, dass das ein durchaus interessantes Fußballspiel auch für neutrale Beobachter werden kann, sofern ein paar Parameter zusammenkommen, die es dann eben auch dafür bedarf.
Mhm. Wenn Leipzig quasi an die erste Halbzeit aus dem Rückrundenspiel zum Beispiel anknüpft, ne? Wo sie eben Bayerns ja deutlich schwer gemacht haben.
Ich glaube, am Ende liegt es auch am FC Bayern selber, wie er drauf ist, Tagesform technisch, weil ich glaube, das kann man schon so sagen, jetzt auch nach 21 Spieltagen. Ich glaube, wenn der FC Bayern Lust hat und in guter Tagesform ist, dann wird es, glaube ich, fast unmöglich für sehr viele Mannschaften.
Lassen wir uns mal überraschen. So, Sören, und jetzt, ja, kommt's wieder, Bundesligaspieltag, 21, Freitagabend, Alte Försterei, bei klirrender Kälte, Duell der bisher und weiterhin sieglosen Teams in 2026, Union gegen die Eintracht mit neuem Trainer. Habt ihr die Pressekonferenz ein bisschen mitverfolgen können? Das Sprüchefeuerwerk von
Herrn Riera. Ja. Ja, ich glaube, man muss aufpassen, jetzt schon am Anfang nicht zu viel zu drehen, beziehungsweise zu viel Sprüche rauszuhauen, weil irgendwann nutzt sich das ganze Thema natürlich ab. Gerade wenn du dann eben nach dem oder auf das Spiel eingehst, 80 Minuten Anti-Fußball von beiden Mannschaften, fand ich, wenig Höhepunkte. Klar, dann hast du dann die letzten Minuten, wo es hin und her ging, mit der Einzelführung durch die Eintracht, dann der Elfmeter. Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, oder die Handschrift konnte man sicherlich gegen Union jetzt noch nicht so sehen. Also es war ein ganz, ganz mauer Auftritt. Am Ende natürlich muss Union sehr froh sein über den Punkt, aber für die Eintracht natürlich viel zu wenig.
Mhm. Fabian, so ein neuer Trainer, wenn man direkt vorweg mit so einem Sprüchefeuerwerk loslegt, muss man auch eigentlich relativ zügig dann auch was vorlegen können, oder?
Also ich fand ja da sowieso ein paar Dinge mehr wirklich, sagen wir mal, sehr interessant, weil ich glaube, ich habe noch nie einen Trainer, der so wenig in seiner Vita stehen hat, schon auf der Stufe von Pep Guardiola wurde er angepriesen von der Art und Weise her. Also das fand ich dann schon dahingehend sehr mutig. Dann die Pressekonferenz noch dazu, die war teilweise ehrlicherweise ein Stück weit verwirrend, wie man auf oder wie man sich dafür entscheiden kann, so im ersten Moment aufzutreten. Also das hat mich auch jetzt vielleicht nicht von der Wortwahl her oder von den Dingen, die er da von sich gegeben hat, aber in einer gewissen Hinsicht so die Züge eines Sandro Wagners hat das für mich angenommen. Und das Problem ist halt, dass bei ausbleibenden Ergebnissen dir das sozusagen wieder vorgehalten wird. Und dann wird es auch schwierig für die Eintracht, weil ich glaube, das war jetzt der letztmögliche Joker, den du ziehen kannst. In dieser Saison zumindest. Krösche steht auch unter Druck. Also es muss funktionieren. Und wenn man sich dann den Auftritt am Freitag anguckt, klar, es ist dann am Ende ein bisschen unglücklich, das Ergebnis, weil du schon auch die bessere Mannschaft warst, viel gedrückt hast. Aber ich glaube, wenn du das Saisonziel verfehlst und was halt für die Frankfurter Eintracht dazukommt, ist für mich halt im Moment, würde ich sagen, das Maximale, was noch drin ist diese Saison, ist die Conference League. Und dann müssen auch ein paar Dinge noch zusammenkommen. Mhm. Das muss man nämlich auch leider so festhalten.
Ja, sollte Platz 7 da überhaupt reichen, die Frankfurter jetzt auf 8, ne? Also international schon 8 Punkte Rückstand auf Leverkusen auf Platz 6, also ich sehe da auch eigentlich, was das angeht, ziemlich schwarz, vor allem, weil ja da auch unter anderem Freiburg jetzt auch wieder ziemlich gut in die Spur gefunden hat. Ja, das stimmt schon soweit. Ja, und bei den Unionern, Sören, du hast es angesprochen, soweit alles, mit dem Unentschieden können sie zufrieden sein, der Elfmeter. Kauas Santos sah da ja wohl mal wieder mehr als unglücklich aus. Also, dass ein Torwart noch einen Torwartfehler beim Elfmeter machen kann, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Dass er den haben muss, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Von daher, ja. Fabi, wie geht's mit der Frankfurter Eintracht weiter? Vom Gefühl her?
Ja gut, du hast halt jetzt ein dankbares Heimspiel, ehrlicherweise, glaube ich. Also jetzt nicht, weil ich es böse meine gegenüber den Gladbachern, aber rein von, ja, ich sage jetzt mal, vom Kaliber her oder von der Qualität her, was man jetzt erwarten kann. Vor allem bei der latenten Auswärtsschwäche der Gladbacher, glaube ich, ist es ein Gegner, der jetzt gerade zur richtigen Zeit kommen kann. Problem ist nur, dass sich die beiden Mannschaften, glaube ich, im Moment ein Stück weit auf einem ähnlichen, gleichen Niveau bewegen. Aber die Vorzeichen sind auf jeden Fall eher positiv, dass du den Samstag, egal wie, zumindest mit einem Sieg abschließt. Und das wäre ja schon mal ein guter Anfang.
Ja, das stimmt wohl. Ja, und die Unioner Serie am Freitagabend hält weiter an. Jetzt seit 11 Freitagsspielen zu Hause ungeschlagen. So, dann kommen wir zum Samstagnachmittag. Die zweite Trainerpremiere an diesem Wochenende. Ein altbekannter stand an der Linie in Bremen, Daniel Thun, ehemaliger Düsseldorf-Trainer. Der verliert in Freiburg mit 1:0, unterm Strich aber auch eine verdiente Niederlage für die Bremer.
Ja, absolut verdient. Ich glaube, man hat relativ schnell gemerkt, dass der Trainereffekt dann doch verpufft ist. Auch was die taktische Herangehensweise betraf, auch aufstellungsmäßig, glaube ich, hat man wenig Fortschritt gesehen. Die Freiburger sind ja dann auch nach 13 Minuten schon in Führung gegangen durch Beste, der einen super Abschluss mit links endlich mal gezeigt hat. Und dann im weiteren Spielverlauf muss man wirklich sagen, auch gerade mit Blick auf die zweite Hälfte, wo ja der Sportclub ja auch, ich glaube 40 Minuten war es dann am Ende, in Unterzahl gespielt hat, haben die Bremer einfach viel zu wenig draus gemacht. Sich kaum Chancen erspielt mit einem Mann mehr. Und da muss man einfach sehen, dass es gerade auch in der Offensive einfach eklatanten Qualitätsverlust oder vorhanden ist. Und man zumindest bei Horst Steffen ja noch das Gefühl hatte, okay, sie spielen trotzdem, sie versuchen es trotzdem. Und ich fand, jetzt gegen Freiburg war es eher ein Rückschritt als ein Fortschritt jetzt unter dem neuen Trainer.
Fabi, die Bremer jetzt seit 11 Spielen warten sie auf einen Sieg. Jetzt durch die Niederlage am Wochenende und der anderen Ergebnisse jetzt auf Relegationsplatz 16. Also wir müssen uns, glaube ich, um die Bremer dieses Jahr richtig, richtig Sorgen machen, ne?
Also ja, es sieht natürlich ergebnistechnisch so aus. Also trotzdem war auch für die Bremer hier ein Punkt mindestens, wäre verdient gewesen, meines Erachtens. Die haben gedrückt, es waren auch wirklich viele Torchancen dabei. Problem ist halt einfach, dass dir vorne drin die Qualität fehlt. Also du hast niemanden, wie jetzt der eine oder andere, der auch im Keller steht, einen Spieler drin, der dir mal 10, 12 Tore im Jahr garantiert in einer gewissen Hinsicht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das, was halt den Bremern wehtut. Aber es war jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, es ist hoffnungslos. Aber ja, klar, auf der anderen Seite könnte ich euch jetzt die Frage auch nicht beantworten, wie es denn besser werden soll und wie optimistisch ich bin, dass die Bremer jetzt am Wochenende Punkte holen.
Ja, eben genau, da geht es dann gegen die Bayern, da wird es dann wahrscheinlich die nächste Niederlage setzen. Also da kommt viel Arbeit auf Daniel Thun auf jeden Fall zu, gerade im Offensivbereich, ne?
Aber man muss vielleicht, um mal auch so ein, zwei positive Sachen noch bei dem Thema mit dazu nehmen. Ich glaube, man hat dann schon gesehen, dass jetzt ein bisschen mehr Leben vielleicht auch an der Seitenlinie bei den Bremern ist. Er hat schon versucht, seine Art ein bisschen auch an Emotionalität damit reinzugeben. Und das war vielleicht auch das, was sie jetzt für den Moment gesucht haben, auch wenn ich nach wie vor sage, dass die Entscheidung an sich einfach falsch war.
Ja.
Aber ich glaube, ihr wisst, was ich hier damit meine.
Ja. Ja, und jetzt beim nächsten Spiel ist dann nochmal Sambi gesperrt, der jetzt die zweite rote Karte in dieser Saison bekommen hat. 3 Spiele Sperre hat der DFB heute bekannt gegeben. 13 andere Bundesligisten haben noch gar keinen Platz verweist. Er hat jetzt schon 2. Ja, und bei den Freiburgern dann noch Schuster wird beim nächsten Spiel dann in Hoffenheim auch nicht an der Seitenlinie stehen. Hat seine 4. Gelbe gekriegt, ist auch gesperrt, hat aber schon gesagt, dass er sich so seine Emotionalität auf jeden Fall weiter beibehalten wird und dann auch die nächsten Spiele die eine oder andere gelbe Karte mit in Kauf nehmen wird. Kommen wir zur größten Überraschung, glaube ich, an diesem Wochenende. Hat mir mein Tipico-Schein verhagelt. Hat für ordentlich Bewegung im Abstiegskampf gesorgt. St. Pauli-Sören gewinnt zu Hause am Millerntor gegen den VfB Stuttgart.
Ja, das war, glaube ich, der alte FC St. Pauli. Viel Kampf, viel Leidenschaft. Das sind, glaube ich, die Basics, die du gerade eben zu Hause auch abrufen muss, um im Abstiegskampf zu bestehen. Das haben sie, finde ich, jetzt das erste Mal so richtig auf den Platz gebracht. 1-0 in Führung gegangen, da schon gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit dann natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Und dann eben, glaube ich, konsequent auch. Klar war der VfB die bessere Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz, aber am Ende, glaube ich, hat St. Pauli sehr, sehr gut verteidigt. Und wenn man nach dem Spiel die Bilder gesehen hat, klar, der Sieg war knapp, aber die Erleichterung war sehr, sehr groß, dass man eben auch noch gewinnen kann, gerade zu Hause. Die sind voll drin in der Verlosung um Platz 16. Und dementsprechend war der Sieg, glaube ich, ja, sehr, sehr, sehr wichtig.
Fabi, die Hamburger ja die letzten Wochen ja eigentlich immer mal wieder das eine oder andere gute Spiel mit dabei gehabt und jetzt bei dem Spiel auch mal das Quäntchen Glück auf ihrer Seite gehabt. Ne? Könnte so ein kleiner Push nochmal sein für Pauli?
Ja, nicht nur könnte, sondern muss wahrscheinlich auch ein Push sein, weil ich glaube, das war auch bitter notwendig, in einer gewissen Hinsicht da jetzt die drei Punkte zu holen. Hat mich auch ein bisschen erinnert an das St. Pauli aus, ja, aus den Zeiten nach dem Aufstieg, wenn ich ganz ehrlich bin. Man darf auch nicht vergessen, dass es ein Spiel war, wo Pauli durchaus auch offensiv in Erscheinung getreten ist. Also es war jetzt nicht nur, ja, wie sagt man, zwei Konter und ein bisschen Glück oder Hoffnung auf den lieben Gott, dass er hilft, sondern es war schon auch ja, das ein oder andere ja, spielerisch nach vorne in Sachen Akzente gesetzt. Von daher kann man schon davon sprechen, in Summe mit der Kompaktheit in der Defensive war es für mich schon auch ein verdienter Sieg. Also es war jetzt nicht, dass da viel Glück und so weiter zusammenkam, sondern durchaus ein verdienter Sieg für die Pauli.
Ja. Oder wenn man jetzt heranführen kann, dass der VfB da die Doppelbelastung hatte mit dem Pokalspiel unter der Woche oder ob man Pauli ein bisschen vielleicht auf die leichte Schulter genommen hat nach dem Lauf der letzten Spiele, wo der VfB ja 26 jetzt noch keine Niederlage hatte. Ja, vielleicht ein Dämpfer zur richtigen Zeit, aber sind ja mit 39 Punkten auch immer noch voll oben mit drin, der VfB. Und nächstes Spiel geht dann zu Hause gegen den FC, bevor dann die schottischen Wochen für den VfB anstehen. Ja, und dann kommen wir zu dem Spiel. Es war eigentlich das Must-Win-Spiel für den 1. FC Heidenheim zu Hause gegen den Hamburger SV. Und können wir nach dem Spiel jetzt festhalten, Fabi, das war's für Heidenheim endgültig? 6 Punkte Rückstand auf Platz 16 nach der 0-2 Niederlage.
Es sieht immer so viel aus. Ich glaube, in dem Fall war es so, dass Heidenheim zu spät aufgewacht ist. Ich glaube, dann auch noch Pech gehabt, weil der vermeintliche Anschlusstreffer auch noch weggepfiffen wurde. War eine ganz enge Kiste. Ich sage mal so, es wurde auf jeden Fall fast ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem irgendwie finde ich jetzt, dass Heidenheim nicht die Mannschaft ist, wie der klassische Tabellenletzte, den wir aus vielen Jahren kennen, der sich Woche für Woche abschießen lässt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dafür versuchen sie das Spiel oft zu lange offen zu halten, was ihnen auch teilweise gelingt. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, da fehlt es einfach auch an der Qualität im Kader. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eine Zweitligamannschaft, die zu Recht auf dem letzten Tabellenblatt steht.
Ja, das 1-0, der Rückstand kurz vor der Pause, natürlich dankbar ungünstig. Ne? Dann einen Konter gekriegt hinterher zum 2-0. Ja, und der HSV Sören mit 22 Punkten. Mervin Polzin hatte vor dem Spiel vom Charakterspiel gesprochen, nach dem Punktgewinn bei den Bayern, dass man jetzt nachlegen muss. Und das ist dem HSV, glaube ich, sehr gut gelungen, auch von der Spielanlage her.
Ja, absolut. Ich glaube, oder ich würde mich jetzt schon festlegen, dass der HSV da unten nicht mehr reinrutscht, auch wenn es noch ein paar Spiele zu gehen sind. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie sie jetzt auch in Heidenheim bestanden haben, gerade in der zweiten Halbzeit, wo sie auch dagegen gehalten haben, weil die Heidenheimer natürlich schon gedrückt haben, war es schon ein überzeugender Sieg. Und von daher würde ich zumindest dem HSV jetzt schon mal zum Klassenerhalt gratulieren.
Nein. Das darfst du auf keinen Fall machen, weil... Das Ding ist, das Problem ist, das täuscht ein bisschen jetzt im Moment die Ergebnisse auch darüber hinweg. Am Ende des Tages sind es 3 Punkte zum Relegationsplatz.
Wobei der HSV die nächsten 2 Spiele 4 Punkte mindestens holen wird, mit dem Heimspiel gegen Union Berlin und dann darauf die Woche gegen Mainz. Also ich glaube schon, dass der Klassenerhalt jetzt eingeleitet wird.
Also wenn ich jetzt die Mainzer in den letzten Wochen sehe, würde ich mal die Punkte nicht so sicher einplanen und schon gleich dreimal nicht auswärts. Aber gut, ich meine, das ist der Fußball. Aber ich glaube, zum Klassenerhalt gratulieren ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, Nachholspiel hätten sie theoretisch auch noch gegen Leverkusen.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das zwischen den Europacup-Spielen angesetzt ist. Das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Aber gut, auf jeden Fall hätte der HSV sich, glaube ich, keinen besseren Ort aussuchen können an diesem Wochenende für den ersten Auswärtssieg. Ne? Von daher... Ja, und dann machen wir weiter. Fabi, du hast die Mannschaft gerade schon angesprochen, die Mannschaft der Stunde nach der Winterpause. Ja, dank eines Elfmeter-Doppelpacks von Nadim Amiri schwimmen die Mainzer weiterhin auf der Welle des Erfolges, pünktlich zur Karnevals- und Faschingszeit. Dritter Sieg in Serie. Und auf einmal, wir gucken auf die Tabelle, Mainz, Platz 14, hätten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen alle nicht mitgerechnet. Aber auch bei dem Spiel
Ja,
viel für
muss
die
man.
Mainzer auch gelaufen, ne?
Also da können wir jetzt eine elendige Diskussion aufmachen, aber der erste Elfmeter, der war.
Witz.
Ja, das darf nicht passieren. Also da, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, auch wenn man dann jetzt Sonntag die Bayern nehmen, den ersten Elfmeter, auch als Fan. Das sind keine Elfmeter, die du für dich auch bekommen willst, für dein eigenes Team, aber das ist jenseits von Gut und Böse, so ehrlich muss man sein.
Ja, können wir, glaube ich, so festhalten. Hat Nadim Amiri nicht interessiert, Sören? Neun Saisontore, sieben davon alleine vom Punkt. Sicherer Elfmeterschütze, der Nadim, ja.
Ja.
Und dann kommen die nächsten Spiele bei den Mainzern, BVB, HSV und Leverkusen. Mal gucken, was da noch so an Punkten bei rausspringt. Aber zumindest haben sich jetzt erstmal, vor allem ganz wichtig auch von den ganzen Mannschaften, die unten drin sind, nur minus 8, der Rest drumherum minus 15, minus 17. Also da ist quasi auch nochmal wie ein, zwei Punkte mehr, ne? Wenn es am Ende bei Punktgleichheit rauslaufen sollte. Fabi, machen wir weiter mit dem Samstagabend. Ach nein, wir haben ja noch ein Spiel. Die
Ja,
Wolfsburger
Wolfsburg.
Fabi hatten den BVB zu Gast.
Ja, und der BVB holt die 3 Punkte und das ist auch das, was du machen musst, wenn du wirklich vorne mit dabei bleiben willst. Fairerweise muss man sagen, dass sie eine gute erste Halbzeit gespielt haben oder eine erste Halbzeit, wo sie die bessere Mannschaft waren. In der zweiten Halbzeit hat sich das Ganze aber dann zugunsten der Wolfsburger gedreht und dann war mein Eindruck, dass du als VfL eigentlich wahrscheinlich bis heute noch nicht weißt, warum du da als Verlierer vom Platz gehst. Ich glaube, 200-300-prozentige allein auf den Torhüter zugelaufen.
Amura.
Genau, also es war teilweise eklatant die Abschlussschwäche. Und dann bekommst du in der 87. Minute noch so die Murmel rein gegurkt und gehst als Verlierer vom Platz. Tut dem VfL weh, den Dortmund, dann wird es egal sein, weil sie wieder mal eine Woche hinter sich haben, wo sie sich zu 3 Punkten gemogelt haben. Und da ist halt immer der Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, wie lange das in einer gewissen Hinsicht gut geht, weil dafür die Spiele und ich glaube, der BVB nach wie vor die Mannschaft ist, die keine Top-Mannschaft besiegen konnte. In der Champions League ging es reihenweise schief gegen bessere Gegner mit diesen Leistungen. Und ja, also trotzdem, am Ende
Aber
des Tages muss man festhalten, spielen sie punktetechnisch eine unglaublich gute Saison. Brauchen wir nicht drüber reden.
ja. Seit 14 Spielen in Folge ungeschlagen sind. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, eigentlich herzlichen Glückwunsch, Borussia Dortmund zur Qualifikation für die Champions League. Ne?
Ja.
Also sind wir, glaube ich, 10, 11 Punkte jetzt schon auf Platz 5, 6 Punkte auf Platz 3. Also von daher, ja, so langsam kann man dann vielleicht die Ziele dann doch nochmal ein bisschen offensiver vielleicht ja, formulieren.
Ja, aber
Ja,
was heißt denn
Champions
noch
League
offensiv?
zielen.
Würde ich sagen, ja, dass sie Meister werden wollen. Also
Vielleicht
von
muss das noch
daher.
vom Trainer noch kommen, Fabi.
Ach so.
Der sich da ja immer noch ein bisschen zurückhält. Ja, von daher. Ja, ich weiß es nicht, was wir mit Dortmund machen sollen. Eigentlich kann man doch zufrieden. Ich bin der Meinung, man kann zufrieden sein, so wie man da steht. Die Spielweise haben jetzt anscheinend auch mittlerweile immer mehr Leute akzeptiert. Ja.
Ich glaube, du musst ja auch zufrieden sein. Ich meine, es gibt ja punktetechnisch gibt es ja überhaupt nichts zu meckern. Also du bist bis auf 6 Punkte an den Bayern dran und das Einzige, was ich halt meines Erachtens immer sage, dass es halt ein Ritt auf Messers Schneide ist. Und ich glaube, dass wenn du gegen qualitativ hochwertigere Mannschaften spielst, hast du als BVB dahingehend nichts mehr mitzureden. Und dann gehst du halt als Verlierer vom Platz. Und deshalb sieht man in der Champions League und das siehst du in den Spitzenspielen in der Bundesliga. Ich glaube, jetzt haben sie ein Heimspiel gegen Mainz und dann geht es,
Und
glaube ich,
dann
nach
geht's los.
Leipzig.
Dann
Genau, und
geht's
dann
los.
geht's, genau, und dann hast du die Champions League dazwischen und das Highlight sozusagen Ende Februar dann gegen die Bayern zu Hause. Und da kannst du ja nur als Dortmund-Fan hoffen, dass bis dahin die Saison nicht unbedingt schon vorbei ist, wenn ihr wisst, was ich meine.
Also ab Ende Februar geht es dann quasi, oder Mitte Februar geht es dann los, ne? Also Samstag schont sie dich vermeintlich vielleicht dann noch und dann geht's Atalanta, Leipzig, Atalanta, Bayern. Und danach kann man, glaube ich, dann sagen, wie die Saison bis dahin gelaufen ist, wenn man dann in der Champions League vielleicht dann noch eine Runde weitergekommen ist, ne? Schauen wir mal. Eine andere Mannschaft, die auch noch in der Champions League ist, kam in Gladbach am Samstagabend im nicht ausverkauften Borussia Park nur zu einem 1-1 Unentschieden bei ja, angeschlagenen Gladbachern, die eigentlich eine ziemlich gute Partie abgeliefert haben, gerade in der ersten Halbzeit.
Ja, absolut. Die erste Halbzeit, glaube ich, war ja bei weitem mit das Beste, was man von den Gladbachern gesehen hat. Ich war dann unglücklich vor der Halbzeit noch das 1-1 bekommen. Zweite Halbzeit Leverkusen viel Ballbesitz. Ja, aber ohne wirklich sich die hundertprozentigen Torchancen zu erspielen. Von daher aus Gladbacher Sicht durchaus ein verdienter Punktgewinn und für die Leverkusener definitiv zu wenig. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, worüber wir sicherlich auch in der nächsten Woche nochmal sprechen müssen, wenn wir ein Fazit ziehen zu Leverkusen in dieser Saison. Ich glaube, keiner von diesen ja Neuzugängen, hochtalentierten Neuzugängen, ja teilweise auch überzeugen so wirklich. Keiner geht so voran. Und ich weiß auch gar nicht in dieser Saison, wofür Leverkusen eigentlich steht. Ich finde, Offensivfußball spielen sie jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, heute will ich unbedingt ein Spiel von Leverkusen sehen. Das war in den letzten Jahren ja auch anders. Und von daher ist es eher eine enttäuschende Saison für Leverkusen, wenn man jetzt auch auf die Tabelle guckt. Es sind schon 6 Punkte Rückstand, glaube ich, wenn ich richtig sehe, auf Platz 3. Das ist schon immens. Und auch wenn es ein Umbruch ist, hat das Spiel jetzt gegen Gladbach gezeigt, dass die Leverkusener schon weit davon entfernt sind, das zu wiederholen, was die in den letzten Jahren geschafft haben.
Ja, und bei den Gladbachern, Fabi, von Woche zu Woche jetzt ist mal wieder ein Punkt bei rumgekommen, eine gute Halbzeit gespielt, aber es sind auch immer noch drei Punkte, ne?
Ja, ich sag ja, also ich glaube, im Moment bewegen sie sich wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, ja, da spielst du einfach in der Region mit, das sind nur 3 Punkte. Gerade eben hat Sören aber den HSV heilig gesprochen und im Endeffekt stehen die Gladbacher punktgleich mit dem HSV auf Platz 11, 12 aufgrund der Tordifferenz. Also ich finde, da ist im Moment nicht wirklich viel Unterschied zwischen allen Mannschaften, die da hinten drin stecken.
Fabi, nach dem Trainerwechsel in Gladbach, Eugen Polanski, jetzt 18 Spiele. Was meinst du, wie viele Punkte hat er geholt?
In 18 Spielen würde ich sagen 21.
Punktlandung, genau 21 Punkte. Boah. Spricht für mich jetzt auch nicht nach sonderguten Ausbeute, ne?
Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, das ist ein Verharren auf einem Niveau, wo man sich seit Jahren bedient. Und ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich glaube, man ist gerade auf dem besten Weg dahin, irgendwann fällig zu sein. Ich glaube, jetzt verlierst du auch noch Rocco Reitz irgendwann, eine Identifikationsfigur. Ja, und dann kommt eins zum anderen. Und ich glaube, im Moment ist Gladbach auch wenig sexy für Zugänge, die dich qualitativ nach vorne bringen. Und aus dem Nachwuchsbereich kommt auch nicht wirklich so viel nach, dass du sagst, okay, das hilft mir dabei, zumindest ja monetär, finanziell den einen oder anderen vielleicht mal zu veräußern. Es ist tragisch, wenn ihr mich fragt.
Ja, für die Leipziger wäre es auf jeden Fall ein Stil, wenn sie da Rocco Reitz an Leipzig lotsen könnten. Ne? Schlager verlängert ja nicht oder wird am Ende der Saison in Leipzig gehen. Von daher 1-1 ersetzt, wäre schon eine Top-Verpflichtung für die Leipziger. Ja, so, und am Sonntag kommen zu RB Leipzig. Nach zuletzt 2 Niederlagen in Serie beenden die Leipziger durch ein 2-1 in Köln den kleinen Negativlauf. Dank eines Doppelpacks von Christoph Baumgartner. Unterm Strich kann man auch wieder sagen, verdienter Sieg am Ende für die Leipziger. Die Kölner offensiv außer Elmaler an dem Spieltag sehr, sehr dürftig. Nicht viele gute Abschlüsse, wenig in die gefährliche Zone gekommen. Und bleiben durch den Sieg oben mit dran, Platz 4 punktgleich mit, Platz 4 punktgleich mit dem VfB auf Platz 5. Also soweit alles in Ordnung in Leipzig eigentlich. Ne? Jetzt volle Konzentration auf Pokalspiel am Mittwoch in München.
Ja, absolut gut zusammengefasst. Ich glaube, dass der FC in diesem Spiel durchaus, also da war durchaus mehr drin für den FC. Wären sie da ein bisschen gefährlicher vorm Tor gewesen. Klar, nach dem Spiel haben alle über die vermeintliche oder über die Nicht-Abseits-Situation gesprochen. Aber am Ende, ja, war es natürlich für Leipzig ganz wichtig, gerade auch mit Blick auf das Pokalspiel, dass du jetzt nochmal einen Sieg geholt hast, Negativlauf ein bisschen beendet hast und jetzt natürlich alles dafür tun willst, ja, die Überraschung in München zu schaffen.
Kurz noch eure Einschätzung zu dem Wintertransfer von Gruder, Fabi Sören.
Interessanter Spieler, würde ich sagen. War schon, bevor er auf die Insel gewechselt ist, ist er nach wie vor. Ich glaube, unfassbar viel Potenzial. War ja auch mal Teil der Nationalmannschaft, zumindest in der Vorbereitung eines Lehrgangs. Und ich glaube, in ihm, mir gefiel der in Mainz schon immer richtig gut. Und ich hoffe nur für den deutschen Fußball und auch für ihn selber, dass er jetzt sein vollständiges Potenzial ausschöpfen
kann. Ich verstehe nur nicht, warum sie quasi jetzt auf der Position nachgelegt haben, okay, verstehe ich, aber dann auch ohne jegliche Option. Ne? Ja. Ist ja wirklich nur jetzt die Rückrunde.
Ja, das ist genau das. Im Prinzip holst du nur einen Spieler. Klar, der macht dich natürlich besser, aber du gibst ihn oder du musst ihm ja Spielzeit geben. Ich denke mal, sie hätten ihn nicht bekommen, wenn er von der Bank gekommen wäre. Von daher hast du jetzt einen Spieler, den du spielen lassen musst. Erstmal ganz unabhängig davon, glaube ich, ob er jetzt schon 90 Minuten konstant durchhält. Und dann verlierst du ihn im Sommer wieder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann auch die Möglichkeit hast, ihn aus England wieder loszueisen. Von daher ist es eher, glaube ich, wirklich ein Move gewesen, um auf der Position, wo du vielleicht ein bisschen dünn besetzt bist, Qualität dazu zu holen. Aber es ist nichts, was dich jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre auch weiterbringen wird.
Und so an sich zur Leistung vielleicht noch bei den Leipzigern, haben wir ja gesagt, trotz Nicht-Doppelbelastung eigentlich jetzt auch nichts Dolles. Ne? Müsste eigentlich auch vom Leistungsniveau her deutlich mehr kommen bei den Spielen. Fand ich jetzt zum Beispiel auch jetzt die letzten Wochen allgemein. Die Niederlagen jetzt da spielen können, war auch nichts Dolles.
Ja, die Latte liegt natürlich hoch, zu Recht, weil du halt Woche für Woche, du hast eine Woche Zeit, dich auf den Gegner vorzubereiten und die individuelle Qualität ist so hoch, dass man das eigentlich auf dem Platz sehen müsste. Aber vieles ist im Moment wirklich auch Krampf und viel, ja, selbst erkämpfen, dass du da deine Siege holst und so wirklich spielerischen Glanz siehst du da eben nicht.
Ja. Kommen wir zum Abschluss des 21. Spieltages. Die Bayern sind zurück in der Erfolgsspur. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg festigen die Münchner ja, die Tabellenspitze mit einem 5:1 gegen die TSG Hoffenheim. Ein Ergebnis, Fabi, aus meiner Sicht schon 2-3 Tore eigentlich zu hoch.
Ja, also ich finde, man lässt sich da ja auch immer verleiten, weil du hast ja zum Beispiel auch während des Spiels schon mal geschrieben, dass es zur Halbzeit 3-1 für Hoffenheim stehen hätte müssen. Sehe ich jetzt in dem Sinne anders, weil die Bayern schon auch sehr, sehr gute Chancen hatten. Dazu noch ein Elfmeter, eine rote Karte, was natürlich den Spielverlauf zugunsten der Bayern massiv beeinflusst hat. Wünscht sich keiner in so einem Topspiel. War auch so, es war keine rote Karte, es war auch kein Elfmeter, wenn ihr mich fragt. So ehrlich kann ich auch sein. Auf der anderen Seite finde ich es schon auch manchmal ein bisschen verwunderlich in einer gewissen Hinsicht. Wenn die Bayern 5-1 gewinnen, dann ist es eigentlich nie was Besonderes und die Leistung der Bayern wird eigentlich nie in dem Sinne so gewertschätzt, wie man es eigentlich manchmal tun muss, weil ich glaube schon das Gefühl hatte, dass die Bayern auch vor dem Elfmeter, vor allem in der Offensive, eine unglaubliche Frische und auch Power gezeigt haben. Und es ist ja müßig oder hypothetisch immer drüber nachzudenken, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn es 11 gegen 11 gewesen wäre. Ich glaube nach wie vor, dass die Bayern das Spiel im Griff gehabt hätten. Wäre es 5-1 ausgegangen, kann ja trotzdem sein. Weil ich glaube schon auch nach vorne, vor allem in der Offensive hat man gesehen, wenn da jetzt die Jungs die Frische haben, dann ist das schon außergewöhnlich, was da im Moment auf dem Platz steht. Und gleichzeitig hast du in der Defensive relativ viel zugelassen in der ersten Halbzeit. Ja, und dann irgendwann schwinden auch ein bisschen die Kräfte in Unterzahl bei den Hoffenheimern und dann geht das Spiel 5-1 aus. Was Ergebnis zu hoch? Weiß ich nicht. Also die Bayern hatten ja auch noch, ich glaube, im Nachgang wurde ja Baumann eine Weltklasse-Leistung attestiert. Das heißt, die Bayern hätten ja auch noch die Chance gehabt, auf 6, 7 oder 8 Tore hochzuschrauben. Also da muss man dann schon ehrlich bleiben und sagen, ich glaube, am Ende war das Ergebnis schon auch verdient, auch wenn es für die Hoffenheimer saublöd gelaufen ist. Und gebe ich euch ja vollkommen recht, der erste Elfmeter oder die rote Karte darfst du nicht geben.
Ja. Vielleicht wäre es dann ein bisschen enger zugegangen. Aber ich behaupte jetzt mal, Sören, oder bin der Meinung, dass die TSG Hoffenheim die Mannschaft war, die dieses Jahr mit am meisten den Bayern abverlangt hat.
Ja, absolut. Klar, du hast vorhin auch Leipzig angesprochen, eine gute Halbzeit hatten gegen die Bayern. Aber ich glaube, man hat schon gesehen, dass die TSG wirklich in einer guten Verfassung ist, dass sie an wirklich guten Tag auch den Bayern gefährlich werden können. Ja, und das Ergebnis ist dann halt das Ergebnis. Aber ich glaube, dass man hat gesehen, warum die TSG im Moment da oben mitspielt, auf Champions League Kurs ist. Und da sollten jetzt auch die 5 Gegentreffer nichts dran gerüttelt haben.
Ja, Fabi hat eine Sache schon angesprochen. Die Gegentore. Fabi, 6. Bundesligaspiel in Folge mit mindestens einem Gegentor. Die Zeiten von vielen weißen Westen.
Auf der anderen, Seite, solange du 5 auf der anderen Seite schießt, ist es eigentlich relativ egal, würde ich sagen. Aber ja, klar.
Man wir suchen ja immer das Haar in der Suppe.
Ja, ich meine, das ist ja auch vollkommen zu Recht sucht man das. Ich glaube aber auch, man darf, oder beziehungsweise ist ja meine Meinung, habe ich ja letzte Woche auch schon mal gesagt, wenn man sich den Januar mal anguckt mit 6 Spielen in 20 Tagen, ich weiß, du bist kein Freund der Belastungs- oder des Arguments der Belastung, aber ich glaube, das gehört schon auch dazu. Du hast viele Wechsel drin, die du einfach auch machen musst als FC Bayern, um dem einen oder anderen eben auch mal entweder Spielzeit zu geben oder eben auch mal eine Pause. Und glauben wir, und das würde ich ja, soweit würde ich auch gehen, dass im Laufe des Februars, dass sich das alles wieder entspannt und dann auch wieder defensiv vor allem ein anderes Gesicht gezeigt wird. Man hat ja, glaube ich, nach wie vor immer noch im Übrigen, glaube ich, die beste Abwehr der Liga. Also,
ja, ganz knapp mit einem Tor vor Borussia Dortmund. Ja, ja, würde mich freuen, steht außer Frage, gerade was dann die internationalen Spiele dann in den nächsten Monaten dann angeht bei den Bayern. Fabi, Gnabry bis 28.
Ich glaube, das war tatsächlich, irgendjemanden musstest du verlängern. Dann haben sie sich Gnabry ausgesucht. Ich glaube, er war ja auch zu Einbußen bereit, wenn es ums Gehalt ging. Und ich glaube, für die Kabine oder eben auch die Erfahrung ist es auf jeden Fall definitiv gut, dass du den jetzt nochmal für 2 Jahre dabei hast. Würde der Leistungsträger sein die nächsten Jahre? Nee, auf keinen Fall. Braucht man nicht reden.
Ja. Aber so zumindest hören, hast du jemanden gebunden, der kennt die Mannschaft, das System, alles Mögliche. Und er weiß, glaube ich, auch um seine Rolle, dass wenn wirklich der Kader komplett fit ist, dass er da meistens dann auch eher zweite, dritte Wahl dann sein wird auf Außen.
Ja, und er wird dir sicherlich auch gute Minuten geben. Und was man, glaube ich, nicht unterschätzen kann und vielleicht auch nicht auf den ersten Blick so sieht, ich glaube, er ist auch ein absoluter und unbestrittener Führungsspieler geworden. Und von da ist die Vertragsverlängerung, finde ich, auch ein absolut gutes Zeichen.
Sehr schön, sehr schön. So, dann haben wir noch zum Abschluss, Sören. 2. Liga, holen uns mal ab. Ist ja auch wieder einiges passiert. Wir haben einen neuen Tabellenführer.
Ja, ich glaube, was man jetzt langsam sagen kann, oder ich würde mich zumindest festlegen, dass die ersten 5, die da jetzt oben stehen, den Aufstiegskampf unter sich jetzt endgültig ausmachen werden. Die Hertha vielleicht noch mit kleinen Außenseiterchancen, 3-0 gewonnen gegen Elversberg. Das war auf jeden Fall eine dicke Überraschung. Klar, da muss man sicherlich die Schalke ansprechen, die nur zum 2-2 gekommen sind gegen Dresden. Scheinen im Moment eher Angst davor zu haben, aufsteigen zu wollen.
Wieder 2-0 Darmstadt geführt, ne?
Ja, darf man nicht vergessen, richtig. Die Darmstädter, deutlicher Sieg gegen Lautern. Ich glaube, da sind die Hoffnungen der Lauterner Fans auch so langsam, aber sicher weg, dass da noch was werden kann mit dem Aufstieg. Ja, und am Sonntag auch so deutlich souveräner, die Hannoveraner mit 3-1 gegen Kiel. Also oben ist es eng beisammen, beziehungsweise 1 bis 5, da ist alles möglich. Dann die Hertha hast du auf Platz 6 mit 34 Punkten, allerdings schon 5 Punkte zurück auf Platz 3. Also dementsprechend die ersten 5 werden das unter sich ausmachen. Und unten ist alles offen, gerade auch durch den spektakulären 5-4 Auswärtssieg der Magdeburger in Fürth. Völlig verrückt auf jeden Fall im Tabellenkeller. Von daher ist Spannung garantiert. Aber ich glaube, gerade in der oberen Tabellenregion werden wir nicht mehr so viele Verschiebungen sehen.
gerade am Sonntag, ich habe mir die Konferenz angeschaut, dann hinterher aufs Einzelspiel umgeschaltet, also was Hannover für einen offensiven Fußball spielt. Ja. Da würde ich auch 1:1 sofort 1, 2, 3 Teams aus der ersten Liga rauspicken und Hannover dafür reinsetzen.
Ja.
Also fußballerisch von der Qualität her deutlich besser als viele Mannschaften in der ersten Liga. Auf jeden Fall. Und am kommenden Wochenende, da kann ich dann eventuell dann schon der Weg für die Hertha dann auch verabschieden. Assistiert dann nämlich Hannover in Berlin. Da können wir uns, glaube ich, dann auch auf ein ziemlich spannendes Spiel dann freuen. Bochum dann Paderborn zu Gast?
Ja, also ich sag mal, hättest du in Münster gewonnen, 3 Punkte geholt, dann hättest du vielleicht noch auch so eine leise, viel zu optimistische Resthoffnung gehabt, dass man vielleicht nochmal irgendwie oben ranrutscht. Ja, aber jetzt stehst du mit 27 Punkten so ein bisschen im Niemandsland. Klar, du hast vielleicht nur 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16, aber da wird nichts mehr passieren. Und ich denke mal, dass du auch jetzt gegen Paderborn, eine Mannschaft, die entgegenkommt, weil sie eben auch offensiv stark sind, dass du da ein gutes Ergebnis erzielst. Und dann, klar, es sind noch viele Spiele zu gehen, aber man merkt schon, glaube ich, dass es weder nach oben noch nach unten eigentlich irgendwas passieren kann.
Heute noch mal kurz nachgeschaut zu hören. Laut der Uwe Rösler-Tabelle wäre der VfL momentan Tabellenerster.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Gut, perfekt. Fabi schaut mit den Hufen. Gewinner des Spieltages.
Gewinner des Spieltags nehme ich den HSV.
Gute Wahl.
Dann nehme ich den Stadtrivalen FC St. Pauli.
Okay, und ich bin ja ein Freund von Statistiken. Ich nehme Matze Ginter. 400. Bundesligaspiel für den Sportclub Freiburg von den Feldspielern. Der einzige, der noch aktive, der diese Marke geknackt hat. Und bei den Torhütern wären es Oliver Baumann und Manuel Neuer, die da noch vor ihm stehen. Matze Ginter. Okay. Das wäre mein Gewinner des Spieltags. Gut, dann haben wir 2 schöne Pokalspiele vor uns noch diese Woche, bevor es dann in der kommenden Woche wieder international zugange geht. Da schauen wir mal. Hier im Rheinland ist ja Karneval. Fabi wird ja wahrscheinlich ab Donnerstag auf Ritt sein, bis montags durch.
So ähnlich, ja.
So ähnlich oder anders. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir die Champions League dann noch mit reinnehmen und dann erst am Donnerstag aufnehmen. Aber das werden wir dann intern noch klären, das würde ich vorschlagen.
So machen wir es. Dann wünschen wir allen Jecken viel Spaß beim Karneval.
Genau, trink nur so viel, wie reingeht.
Und bis nächste Woche, oder?
Bis nächste Woche.
Ciao, Jungs. Tschüss.